Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Der Ernährungskompass von Bas Kast war eines der meistverkauften Sachbücher des vergangenen Jahres. Und auch das Kochbuch, das er jetzt dazu veröffentlicht hat, ist gleich wieder ein Senkrechtstarter. Deshalb wollen wir heute mit dem Wissenschaftsjournalisten darüber sprechen, ob es eigentlich auch einen Kompass zum Bestsellerschreiben gibt.
Der Mops des Monats.
Wie wär's mit Frauen, die Bärbel heißen? Oder Glaub nicht alles, was du denkst? Sind beides Juni-Titel. Ebenso, meistens kommt es anders, wenn man denkt. Und wenn du mich verlässt, darf ich dann mitkommen? Alle Monate wieder halt der geile Scheiß vom Glücklichsein. Nein, auch das war kein Kommentar zur Mob-Shortlist, sondern die Shortlist selbst. Die ist, man möchte es kaum glauben, wo der Sommer gerade angekommen ist, voller Kalender. Frische Kalender fürs nächste Jahr, nicht etwa abgegrabbelte für den Rest von diesem. Nicht irgendwelche Kalender natürlich, Hunde unter Wasser ist noch nicht dabei, aber der Strunzkalender, artgerecht, der andere Familienkalender, der Unnützes Wissen 2020-Kalender, der Seelenquickies für jeden Tag-Kalender, natürlich auch der Am Arsch vorbeigeht, auch ein Wegkalender und muss sein der Achtsamkeitskalender. Muss sein, weil Achtsamkeit ist das neue, was weiß ich, so etwas wie Hüge, schöner Wohnen, am Arsch vorbei plus Sozialkompetenz vielleicht. Ich weiß es auch nicht. Jedenfalls ist Achtsamkeit ganz offenbar der neue geile Scheiß vom Glücklichsein, um bei der aktuellen Liste zu bleiben. Der Juni bietet, etwas überraschend schon mal, meine achtsame Winterzeit. Dazu, nicht minder überraschend, achtsam in drei Atemzügen. Der Gruppensieg geht in diesem Feld aber unangefochten an achtsam morden. Hinzu kommen Warnungsbücher wie Ein Apfel macht gesund, drei Äpfel machen eine Fettleber oder Glitzer hält auch auf Matschhosen. Und Hinweisbücher wie Ich bin wunderschön, mein Körper kann es nur nicht so zeigen. Ja, steh zu dir, sei wie du bist. Das war jetzt kein Titel, sondern ein Kommentar. Selbstoptimierung war nämlich gestern. Zwar gibt's noch Selbstoptimierung und Enhancement, sonst aber vor allem Retourkutschen wie gut soll ich denn noch werden oder 10% gelassener. 10%, cool. Das klingt so lässig erreichbar. Es muss ja nicht immer alles sein. Selbst bei den Autobüchern übt man inzwischen Bescheidenheit. Da reicht jetzt schon fast alles über Opel. Das spricht doch alles sehr für einen Mops des Monats, der sich freundlich gelassen und auf seine Weise bestimmt auch achtsam in die Vergeblichkeit allzu starken Wünschens schickt. Und so geht der Mops des Monats Juni an Wäre, wäre, Fahrradkette.
Hans von Trotha hat sich durch die absurdesten Titel des derzeitigen Programms gewühlt und kürte den Mops des Monats Juni, Wäre, wäre, Fahrradkette. Wie man sich richtig ernährt, auf diese Frage gibt es unzählige Antworten. Manche werden mit geradezu religiöser Dringlichkeit vorgebracht, nur um anderthalb Jahre später wieder revidiert zu werden. Etwa, ob Butter schlecht oder gut ist, Fleisch grundsätzlich böse oder doch in Maßen sinnvoll und ob Kaffee jetzt eher schadet oder am Ende sogar den drohenden Infarkt verhindern kann. Auch der Wissenschaftsjournalist Bas Kast kannte sich da irgendwann nicht mehr aus, wollte aber gesünder essen, ackerte sich durch das, was an Studien zum Thema existiert, durch. Und was er daraus destillierte, das hält sich seit über einem Jahr auf den Bestsellerlisten. Jetzt ist zu seinem erfolgreichen Ernährungskompass auch noch das passende Kochbuch erschienen und ich bin mit Bas Kast in einem Studio in Würzburg verbunden. Guten Morgen, Herr Kast, herzlich willkommen.
Ja, guten Morgen.
Bei Ihnen gab es ja so eine Art persönliches Erweckungserlebnis, das Sie zum Thema Ernährung gebracht hat. Sie haben vorher auch schon andere Bücher veröffentlicht, zum Beispiel über die Liebe, über Entscheidungswege, die wir nehmen, also aus neurowissenschaftlicher Sicht. Und dann hatten Sie selbst massive gesundheitliche Probleme und kamen so zum Thema. Das erzählen Sie auch in Ihrem Ernährungskompass. Ist das ein Erfolgsgeheimnis? Muss man als Autor persönlich in dieser Weise mit Leib und Seele dabei sein, dass der Funke so überspringt wie bei Ihnen?
Nein, das weiß ich nicht, aber das könnte natürlich gut sein, weil diese persönliche Motivation natürlich den Autor in gewisser Weise auf eine Ebene bringt mit dem Leser. Also ich sage, pass auf, ich bin so wie du und das stimmt auch. Ich war so wie der Leser, ich kannte mich nicht aus mit Ernährung, ich bekam Herzbeschwerden beim Joggen und fing dann an zu recherchieren, fing dann an, das zu tun im Grunde, was mein Job ist, nämlich als Wissenschaftsjournalist ein Thema dann wirklich zu ergründen. Und in diesem Fall kam eben hinzu, dass wenn ich dann morgens mich hinsetzte und anfing zu recherchieren und etwas über Blaubeeren und die heilende Kraft von Joghurt las, ich an dem Tag noch in den Supermarkt gehen konnte und am nächsten Morgen landeten dann Blaubeeren in meinen Frühstücksjoghurt.
Bei Ihnen war das ja eben richtig so eine Art Schubumkehr. Vorher schreiben Sie, haben Sie Chips mit Bier runtergespült und zum Frühstück schon mal Schokolade gegessen. Also so ein, wie gesagt, eine richtige Schubumkehr. Damit können sich Leute offenbar besonders gut identifizieren, ne? Denn sie holen ja viele auch da ab.
Genau, also ich doziere ja nicht von oben herab. Ich bin sozusagen ein Mitleidender. Und es war auch wirklich so, dass ich mich einfach übel ernährt habe. Also insbesondere als in meiner Zeit in Berlin als Redakteur beim Tagesspiegel, wo es morgens wirklich anfing mit Kaffee und Schokolade und mittags, dann musste ich schreiben, da hatte ich eh keine Zeit. Dann riss ich mir vielleicht eine Packung Schinken oder so auf, auch runtergespült mit Kaffee. Ja, und abends kam es dann mal vor. Das war natürlich nicht immer so, aber es kam vor, dass ich manchmal eine Packung Chips mit Bier runterspülte. Also ich habe mich richtig übel ernährt und so bestand auch eine gewisse Fallhöhe, wenn man so will. Ich konnte wirklich, also es bestand sehr viel Raum für Veränderung.
Aber Sie hatten ja vorher Biologie und Psychologie studiert. Wie kam es da überhaupt, dass Sie sich da so schlecht ernährt haben?
Ja gut, also ich meine, ich hatte Biologie-Professoren, die eine kleine Pause in der Vorlesung machten, um eine rauchen zu gehen. Also Genetiker, die geraucht haben, etc. Also es gibt eine gewisse Kluft zwischen Theorie und Praxis. Und das war bei mir auch so. Also es gibt ja auch nicht wenige Ärzte, die übergewichtig sind und so weiter und sich schlecht ernähren. Also der Schritt von der Theorie, von dem Wissen zum Tun ist dann nochmal ein anderer. Und der kam eigentlich erst, als ich merkte, wow, mit dir geht es körperlich dermaßen bergab. Und ich wurde dann auch Vater, dass ich mir wirklich die Frage gestellt habe, wie wird das sein in 5, 6 Jahren, wenn dein Sohn ein bisschen älter ist und dich herausfordert? Bist du dann ein körperliches Wrack schon, wenn das so weitergeht? Oder kannst du noch mit ihm mithalten?
Ist das denn bei Ihnen immer so ein persönlicher Anlass, der Sie zu Ihren Themen bringt? War das auch vorher schon so? Kommen die Themen auf diesem Weg zu Ihnen?
Ja, also ich denke, dass es ganz wichtig ist für ein Buch, dass du ein sehr emotionaler, persönlicher Kern im Grunde steht. Also zum Beispiel, ich war ja zum Beispiel hoffnungslos verliebt und die Frau aus irgendwelchen merkwürdigen Gründen wollte die mich nicht und da habe ich natürlich angefangen darüber nachzudenken und auch die ich wollte auch wissen, was weiß denn zum Beispiel die Wissenschaft über das Flirten, ne? Und wie man eine Frau rumkriegt. Und das heißt, am Anfang steht eigentlich immer so ein innerstes Interesse und das musst du auch haben in diesem Fall, weil ich oft meine Bücher ja über Jahre hinweg recherchiere und schreibe und dann, wenn alles gut läuft, dann beschäftigt sich die Öffentlichkeit noch damit, also so wie wir jetzt und du bist ein Jahr später nach der Veröffentlichung immer noch damit beschäftigt.
Sie haben ja auch schon ein Buch über Kreativität geschrieben oder wie der Bauch dem Denken hilft. Haben Sie das auch selbst angewandt oder ist das die Formel zum Bestseller-Schreiben?
Nee, absolut. Übrigens, das Buch zur Kreativität ist ein, wenn man so will, ein Negativbeispiel. Also nicht alle meine Bücher wurden Bestseller, aber ich interessiere mich privat oder von meinem Beruf her natürlich auch sehr für den Kreativprozess. So, und in diesem Fall wollte ich einfach wissen, was weiß denn die Wissenschaft darüber? Ich meine, es gibt ja dieses Vorurteil, entweder du bist kreativ oder nicht, und wenn du es nicht bist, kannst du genauso gut Schweine züchten oder irgendetwas in der Art. Und ich wollte wissen, nee, kann man diesen Kreativprozess nicht von außen auch anregen? Und was weiß die Wissenschaft über diesen Vorgang? Und offenbar war es so, dass sich nicht so irre viele Leute außer mir für dieses Thema interessiert haben, denn das gehört somit zu den schlecht verkauftesten Büchern von mir.
Aber davon darf man sich dann nicht abbringen lassen. Jetzt haben Sie den Mega-Erfolg mit Ihrem Ernährungskompass und jetzt auch noch ein Kochbuch dazu gemacht. Wie sind Sie denn mit diesem Wechsel in die Praxis zurechtgekommen? Jetzt ja, kochen.
Ja, ich bin natürlich, gebe ich auch offen zu, immer noch kein Koch. Ne? Also ich meine, ich bin immer noch Theoretiker, Wissenschaftsjournalist. Aber es war halt so, dass ich hatte einen kleinen Fehler gemacht. Ich hatte meine E-Mail-Adresse in den Ernährungskompass hineingeschrieben. Ich dachte, naja, es verkauft sich vielleicht 10.000 Mal und dann bekomme ich endlich mal ein bisschen Post. Und dann ist das so explodiert, dass ich wirklich Tausende von Mails bekam. Und eine der häufigsten Fragen in diesen Mails war, sag mal, Bas, du hast uns jetzt all diese Ernährungstipps gegeben. Ich weiß jetzt grundsätzlich, was ich mehr essen soll, was ich weniger essen soll. Aber was isst du denn eigentlich so? Was frühstückst du? Was isst du mittags? Was gibt's bei dir abends als Abendessen? Und hast du Rezepte? Und das kam so häufig, dass der Verlag irgendwann sagte, sag mal Bas, sollen wir nicht ein Kochbuch machen?
Jetzt sind ja in Ihrem Kochbuch, Herr Kast, auch ganz einfache Rezepte wie Vollkornbrot mit Quark und Radieschen dazu. Genau wie auch in Ihrem Ernährungskompass auch einfache Sachen drinstehen, wie dass es gut ist, weniger zu essen und sich zu bewegen. Muss man die Leute da abholen auf so einem Niveau, um die überhaupt zu erreichen? Denn Ernährung ist ja was ganz eng mit der Identität verbunden ist. Ne?
Das ja,
ist
nur Entschuldigung, ich glaube, dass der Ernährungskompass, da haben Sie jetzt das Niveau des Ernährungskompass, denke ich, ein bisschen missrepräsentiert.
Nee, da wollten Sie mich, da haben Sie mich
falsch. Weil es ist, glaube ich, eher ein bisschen harte Kost, was das die Biochemie betrifft.
Das stimmt, das wollte ich auch noch sagen. Es ist sehr viel Wissenschaft, die Sie da aufbereiten, wo man sich wundert, dass überhaupt so Unmengen von Leuten auf eben so eine harte Kost lesen. Mhm. Aber dann sind eben auch so ganz einfache Sachen, die schon unsere Omas uns gesagt
genau,
haben.
Genau, also ich denke auch, dass eine einfache Ernährung im Prinzip oft auch eine gesunde Ernährung ist. Also ein Wissenschaftsjournalist aus den USA hat es ja wunderbar auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, essen Sie kein Essen, das Ihre Großmutter oder Urgroßmutter nicht auch als Essen erkannt hätte. Das heißt, all diese Industrie-Essensachen, dieses Industrie-Junkfood, wo die Industrie Hand anlegt und anfängt, das Essen zu kneten, das ursprüngliche Essen aus der Natur anfängt zu verändern, das ist tendenziell ungesund. Also eine ganz einfache Faustregel ist eben die Urgroßmutter-Faustregel. Und dann bist du schon auf einem sehr guten Weg.
Und Sie treffen ja, wenn wir nochmal bei dieser Mischung aus vielen interessanten Fakten und eben doch auch der einfachen Umsetzung bleiben, da treffen Sie ja wirklich sehr, sehr gut den richtigen Ton. Wann haben Sie denn gemerkt, dass Ihnen das liegt, dass Sie das so gut können, so zu erklären, auf so eine mitreißende Weise?
Ja, das ist eine gute Frage. Also es fing so ein bisschen an mit dem Schreiben bei mir, als ich 16 war. Und dann wusste ich noch nicht genau, was ich schreiben sollte. Und dann irgendwann wurde ich im Studium von einer Stiftung gefördert. Und die forderte, dass man jedes Semester einen Bericht schreibt über den Fortgang des Studiums. Und irgendwann einmal sagte derjenige, der diese Berichte lesen muss, sag mal, wollen Sie nicht vielleicht eine Karriere als Wissenschaftsjournalist verfolgen? Sie erklären diese wissenschaftlichen Zusammenhänge so einfach für mich. Und da bin ich zum ersten Mal drauf gekommen.
Und das macht Ihnen auch Spaß, Leuten was zu erklären und sie aufzuklären, oder? Das spürt man nämlich.
Ja, wahrscheinlich ist das eine gewisse pädagogische Ader. Ich habe oft eine große natürliche Begeisterung für das Thema. Sonst würde ich das Thema nicht anpacken. Und ich hoffe, dass ich dann diese Begeisterung auch in den oder zwischen den Zeilen rüberbringen kann.
Hat sich denn durch diesen extremen Erfolg mit dem Ernährungskompass und dass Sie jetzt sicher auch sehr stark mit dem Thema Ernährung identifiziert werden, was hat sich denn für Sie dadurch verändert? Sind Sie jetzt sehr auf eine Rolle festgelegt?
Ja, ein bisschen in der Öffentlichkeit, ne, aber auch nur dort. Also da geht man dann, also ein Heft schrieb neulich Ernährungspapst, das kommt jetzt öfters und so. Und es ist natürlich ein bisschen albern, wenn zum Beispiel, wenn ich mit meinen Freunden oder mit meiner Familie zusammensitze, dann spielt Ernährung kaum eine Rolle. Also die kriegen das dann natürlich schon ein bisschen mit und mal thematisieren wir das auch. Aber es spielen natürlich viele andere Sachen eine Rolle. Ne? Ich bin Papa, ich interessiere mich für Psychologie und all diese anderen Sachen. Ich schreibe gerade eine neue Geschichte über die Frage oder eine kleine Erzählung über die Frage, wie man wird, wer man ist. Und in der Öffentlichkeit taucht dieses gar nicht mehr auf. Da ist man dann nur noch festgelegt auf diese eine Rolle.
Und wann erscheint das neue Buch?
Das weiß ich gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob mir diese kleine Erzählung gelingt. Also es könnte sein, dass der Verleger sagt, mach lieber noch ein Kochbuch, denn was du hier fabriziert hast, das bringen wir lieber nicht.
Aber da läuft Ihnen sicher ein Thema über den Weg, für das Sie brennen werden, nehme ich mal an, nicht?
Ja, genau. Also ich möchte nicht bis zum Ende meines Lebens nur noch Kochbücher machen und Ernährung.
Bas Kast, Autor des erfolgreichen Ernährungskompass. Vielen Dank für dieses Gespräch, Herr Kast.
Ja, sehr gerne.
Und ganz frisch von Bas Kast ist gerade das Kochbuch zum Ernährungskompass erschienen. Gemeinsam mit Michaela Bauer hat er das verfasst. Beide Bücher sind im Bertelsmann Verlag herausgekommen. Das Kochbuch enthält 111 Rezepte und kostet 22 Euro. Weil er zu spät zur Arbeit kam, überlebte der ehemalige Charlie Hebdo-Zeichner Lüß das Attentat auf das Satire-Magazin am 7. Januar 2015. Aber in seinen Träumen begegnen Renald Lussier, wie der Künstler mit bürgerlichem Namen heißt, immer wieder seine getöteten Kollegen. Und ihnen hat er nun erneut ein Album gewidmet. Nach Katharsis, in dem Lüß versuchte, das Trauma des Attentats zu verarbeiten, erzählt er jetzt die Geschichte des Magazins. In Frankreich wurde dieses Comic schon mit dem Preis France Info ausgezeichnet und Martina Zimmermann hat mit Lüß in Paris darüber gesprochen.
Ein Leibwächter sitzt am Eingang, die Fenster sind verdunkelt in dem Raum, in dem das Interview stattfindet. Lüß steht immer noch unter Polizeischutz.
Ich kann keine Reportage mehr vor Ort machen, aus Sicherheitsgründen. Aber dieses Buch ist wie eine Reportage. Ich habe die Bilder in meinem Kopf gesucht, habe wie ein Dokumentar nach Fotos gesucht. Ich hatte diese Vergangenheit verdrängt wegen des Dramas, das uns passiert ist.
Auf dem Tisch liegt die französische Ausgabe Indelébile. Auf Deutsch bedeutet das unauslöschlich. Lüß erzählt auf über 300 Seiten seine 25 Jahre mit Charlie Hebdo, die Zeit vor dem Attentat. Auslöser für den Band war ein immer wiederkehrender Traum.
Ich komme in die Redaktion und alles ist normal, nur dass ich außerhalb des Raumes bin. Mit der Zeit habe ich begriffen, dass dieser Traum, in dem alles normal ist, ein Ruf meines Hirns ist, zurückzublicken. Auch wenn er schwer ist und du nichts ändern kannst, musst du zeichnen und dein Ich von heute zurückbringen zu diesem genialen kollektiven Abenteuer.
Lüß kommt als 20-jähriger Jüngling aus der Provinzstadt Tours nach Paris. Seine Zeichnung bringt den berühmten Cartoonisten Cabu zum Lachen. Cabu nimmt Lüß mit in die Redaktion von Charlie Hebdo.
Wir waren Zeichner mit einer breiten Bandbreite. Darunter waren Karikaturen, aber es waren auch Pressezeichnungen zur Aktualität, Comics und vor allem machten wir Reportagen. Cabu war mein Mentor und der bekannte Zeichner. Ihm lagen gezeichnete Reportagen am Herzen. Für ihn durfte man die Welt nicht nur kommentieren, man musste sich auch mit ihr konfrontieren.
Die treue Leserschaft schätzt in den 1990er Jahren die politischen Karikaturen, aber auch den investigativen Journalismus der Zeitschrift. Lüß macht Reportagen über Polizeigewalt. Auf einer Demonstration wird er selbst einmal niedergeknüppelt. Der Karikaturist begibt sich in die als gefährlich gebrandmarkten Vororte und wird zum Kumpel der Typen dort, die über seine Zeichnungen lachen. Als er Sänger Renaud auf eine Tournee nach Bosnien begleitet, wird Lüß von Milizen verhaftet. Der Kommandant lässt ihn laufen, weil er über sein Porträt lachen kann.
Les dessins les plus difficiles à faire, ça a été les dessins de portraits des gens que j'aime.
Am schwierigsten waren die Porträts der Menschen, die ich liebe. Die Zeichnung von Char zum Beispiel zu machen, das war sehr hart. Aber ich musste mich damit konfrontieren. Ich kenne Leute, die alte Charlie-Hefte nicht lesen können, weil ihnen das wehtut. Dieses Buch habe ich auch gemacht, damit die Leute auf früher zurückschauen und wieder über Zeichnungen lachen können.
Luis hat den Mahomet-Titel für die erste Ausgabe nach dem Attentat gezeichnet. Er verließ die Redaktion im Mai 2015 aus persönlichen Gründen.
Hätte ich weitergemacht in einer unveränderten Charlie-Zeitschrift, hätte ich nur Löcher gesehen, die Leere, die hinterlassen, die nicht mehr da sind. Ich hatte vorgeschlagen, wir machen 6 Monate Pause und sehen dann weiter.
Die Direktion wollte weitermachen wie bisher. Im März 2015 kündigten mehrere Redakteure. Vor ein paar Tagen erklärte Chefredakteur und Mehrheitsaktionär Laurent Sourisseau nun, einen Teil seiner Aktien an neue Redaktionsmitglieder zu verkaufen und somit seine Nachfolge vorzubereiten.
Schade, das hätte er 2015 machen können. Das war es, was ein Teil der Redaktion wollte. Er hat Zeit und Autoren verloren. Aber vielleicht war es ein Glück für mich. Hätte ich es geschafft, mich durchzusetzen und wir hätten uns Zeit gelassen, um Charlie zu ändern, wäre ich dann nicht immer noch von den Phantomen besessen? Ich hätte Charlie aus dem Symbol herausbringen wollen, zu dem wir geworden sind.
Mit dem für Luis typischen humorvollen Strich zeichnet er seine Erinnerungen in Schwarz auf Weiß. Nur nächtliche oder gewalttätige und angsterregende Szenen sind im Negativ dargestellt, weiß auf schwarz. In Farbe gemalt aber ist die heutige Wirklichkeit. Seine nächtlichen Träume sind schwarz und blau. Das Comicbuch ist in gewisser Weise tröstlich. Es ruft eine Zeit in Erinnerung, in der Karikaturen fröhlich Gott und die Welt aufs Korn nehmen konnten.
Martina Zimmermann traf den ehemaligen Charlie Hebdo-Zeichner Luis in Paris. Auf Deutsch ist sein neues Heft unter dem Titel »Wir waren Charlie« bei Reprodukt erschienen. 320 Seiten kosten 29 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Leergefegte Räume, große Plätze, Arkaden, manchmal sogar Kugeln oder Quader sieht man auf den Gemälden des italienischen Malers Giorgio de Chirico. Auch wer den Namen nicht kennt, hat garantiert schon mal eins seiner Bilder gesehen, denn sie tauchen eigentlich überall auf und werden auch oft für Buchcover verwendet. Aber fast niemand bei uns weiß, dass dieser berühmte Maler auch einen Bruder hatte, der noch dazu Schriftsteller war. Alberto Savinio. In Italien ist er ein Klassiker, ins Deutsche wurde jetzt zum ersten Mal eins seiner Bücher übersetzt und Maike Albart hat es gelesen. Nostradamus heißt es. Maike, vielleicht stellen Sie erstmal den Autor vor, wenn wir den hier schon alle nicht kennen.
Ja, er ist ein Tausendsasser, ein künstlerischer Tausendsasser, weil er nämlich ursprünglich sogar Komponist war. Er hat bei Max Reger studiert, 1906 kam er nach München, ist aber 1891 in Athen geboren und kam aus einem ganz großbürgerlichen Haushalt. Der Vater hat die griechische Eisenbahn gebaut und dieses Geometrische, was der Bruder in seinen Bildern hat, das beschäftigt Alberto Savinio auch. Er war auch ein Maler, also hatte ungeheuer viele künstlerische Interessen und hat dann in Paris begonnen, als seine Kompositionen nämlich keinen Erfolg hatten. Da ging er mit dem Bruder nach Paris, dort mit der künstlerischen Avantgarde in Kontakt zu stehen, war von Apollinaire total gebannt, aber auch Pablo Picasso, Max Jacob. Und er hat sowohl gemalt als auch geschrieben. Das waren dann Feuilletons, ganz ungewöhnliche Texte. Und dieses Hybride, was seine Bilder besaßen, das hat man in seinem ganzen Werk auch gespürt. Und übrigens war in Paris und auch später immer die Mutter dabei, bei diesen beiden Brüdern. Also so eine ganz typische, traditionelle italienische Mutter, die immer ihre Söhne beobachtet und bewacht hat. Aber der künstlerischen Entwicklung hat das offenkundig keinen Abbruch getan.
Aber die taucht jetzt nicht in dem Text auf, die Mutter.
Die Mutter taucht nicht auf, aber es gibt ein Augenmerk auf die Rolle der Ehefrau und überhaupt auf Familienkonstellation, auch bei Nostradamus, dem großen Propheten.
Worum geht es denn in diesem Buch?
Das ist ein ganz schmaler Band. Es gibt auf der Umschlagseite auch eine Zeichnung von Savinio und es geht um diesen Weissager Nostradamus, den ich eigentlich auch nur vom Namen kannte. 1503 ist er geboren, ein Franzose, der eigentlich Michel de Notre Dame hieß und der ging nach Montpellier und hat dort Medizin studiert Und als Mediziner wurde er dann zunächst auch berühmt. Er hat sich spezialisiert auf Künste, die mit Cremes und Marmeladen zusammenhingen, die große Wirkung offenkundig hatten. Und dann wurde er ganz berühmt. Er war auch der Leibarzt von allen möglichen sehr einflussreichen Persönlichkeiten, weil er die Pest so mutig bekämpft hat. Es war ja die Zeit der großen Pestepidemien in Europa. Ein Viertel der Bevölkerung wurde dahingerafft und er hat sich immer den Kranken genähert, unerschrocken, und hatte nicht einmal einen Schutzanzug an. Und das war mir auch alles neu. Ich wusste gar nicht, dass die Ärzte damals Schutzanzüge trugen. Die haben sich wohl so Kräuter auch auf die Kleidung appliziert und dann so Anzüge darüber getragen. Und er hat das alles missachtet und hat sogar die Kranken häufig geheilt. Und dann allerdings wurde er befallen von Visionen und hat Prophezeiungen geäußert in sehr berühmten, sehr verklausulierten Texten. Und das hat man als Weissagung damals schon begriffen und hat gemeint, er habe alles vorhergesehen.
Also auch ein vielfach, mehrfach Begabter. Ist es das, was Savinio daran, an dieser Figur fasziniert?
Ich hatte den Eindruck, dass es das ist. Also er kommt in diesem Text zunächst zu dem Wohnhaus von Nostradamus und beginnt dann, sich mit ihm zu beschäftigen. Und er sieht ihn immer auf der Grundlage der Gegenwart, aber dieses Vielgestaltige, das hat ihn, glaube ich, unheimlich amüsiert und ungeheuer gebannt. Das versucht er auch auszuleuchten. Und mich hat es ein bisschen erinnert, also auch wie er diese Figur des Nostradamus entwirft, an seine Art und Weise zu malen, weil er sich dann immer wieder diesem Nostradamus annähert. Dann geht er in Distanz, dann hat er so verschiedene Pinselstriche und Entwürfe dieser Figur, dieses Gesichtes. Und das macht den Text auch so spannend, weil es was ungeheuer Modernes natürlich besitzt, in der Art auch der Textgestaltung. Das ist wirklich ein Feuilleton oder sowas Hybrides, wie wir es heute auch häufig bei modernen zeitgenössischen Sachbüchern kennen.
Also hat sie in seinen Bann gezogen, der Nostradamus von Savinio.
Ja, ich fand es so überraschend modern und eben deswegen so verblüffend. Und Savinio, der hat auch eine Enzyklopädie geschrieben, hat immer diesen Übergang auch zwischen Mensch und Tier sehr neu ausgeleuchtet und hat darauf auch einen Blick. Also das ist, glaube ich, auch etwas, was man von heute aus betrachtet sehr faszinierend findet. Und dann die Kürze der Texte. Also, dass er da ganz prägnant war und auch im Satzbau so eine ganz eigene Art des Rhythmus entwickelt hat, das macht ihn alles insgesamt sehr lesbar heute. Und ich finde, man merkt auch, ich glaube, dass dieser Nostradamus damals in Paris eine große Rolle gespielt hat, welches die Obsessionen waren. Also Nostradamus war so etwas wie Dada, den man dann eben wieder begriffen hat als das, was er war. Das war wirklich das sich spiegeln in Dingen, die schon einmal geistesgeschichtlich, kulturgeschichtlich passiert waren.
Also eine lohnende Wiederentdeckung dieser Text für uns hier.
Unbedingt. Und man sollte Savinio, denke ich, auch überhaupt stärker in den Blick nehmen, weil er eben etwas ganz anderes von Italien uns auch vermittelt. Das sind nicht diese großen epischen Entwürfe, sondern es ist der Versuch in der kleinen Form. Es gibt von ihm auch Epigramme und Aphorismen, die ganze Welt zu fassen. Und das auch noch auf diese sehr besondere Weise.
Maike Albart stellte Nostradamus von Savinio vor. Das Buch ist in der Friedenauer Presse erschienen, hat 75 Seiten. Karin Fleischhandel hat es aus dem Italienischen übersetzt und es kostet 18 Euro. Reichtum, Shopping und multiple Orgasmen waren ihre Themen. Die amerikanische Bestseller-Autorin Judith Krenz, deren erotische Romane wie Skrupel und Prinzessin Daisy zu weltweiten Bestsellern wurden. Jetzt ist die Königin der Schnulzen im Alter von 91 Jahren in ihrem Haus in Bel Air in Kalifornien gestorben. Krenz kam 1928 in Manhattan zur Welt und sie brachte in ihren Büchern eine Mischung aus Luxusleben und Sex zur Perfektion. Sie galt international als Königin der Strandlektüre. Insgesamt 10 Romane hat sie veröffentlicht, die weltweit 85 Millionen Mal verkauft wurden und in 50 Sprachen übersetzt sind. Viele ihrer Werke wurden auch verfilmt, zum Beispiel in der Miniserie I'll Take Manhattan aus dem Jahr 1987. Da spielte Donald Trump als Selfmade-Millionär mit Hollywood-Glanz sich selbst.
Straßenkritik.
Ich bin Andrzej Cikan und ich lese gerade von Teresa Semotamova Im Schrank. Und der Roman macht mir Spaß. Er handelt davon, dass eine Frau anfängt, in einem Schrank im Hof zu wohnen. Und in diesem Schrank erlebt sie alle möglichen Abenteuer und träumt hin und wieder recht viel. Es würde mir ein bisschen besser gefallen, wenn sie mehr im Schrank erleben würde, wenn es schon um den Schrank geht. und wenn nicht unbedingt ständig in Rückblenden ihre Traumata erklärt werden würden, aber es ist schon okay und es macht Spaß.
Andrej Čikán liest in Prag von Teresa Semotamova im Schrank, übersetzt von Martina Lieser, erschienen bei Woland und Quist. 288 Seiten, kosten 22 Euro. Vor mehr als 15 Jahren gründete die Sprecherikone Oliver Rohrbeck, den viele als ersten Detektiv Justus Jonas in der Kultserie Die drei Fragezeichen kennen, das Label Lauscher Lounge, das sich auf Live-Inszenierungen von Hörspielen spezialisiert hat. Die Eigenproduktionen aus dem Studio der Lauscher Lounge klingen auch fast schon wie dokumentarische Inszenierungen. Zuletzt erschien Im Sommer geht man raus, sagt Mutter von Sabine Salzmann, eine Coming-of-Age-Geschichte zweier Teenager in der brandenburgischen Provinz kurz nach der Wende, die sich Andi Hörmann angehört hat.
Stell dir mal vor, in 10 oder 20 Jahren findet jemand unsere Kassetten und wir werden so berühmt wie seinerzeit der scheiß Werther mit seinen Briefen.
Gut 200 Jahre nach Goethes Werther bespricht Anne für ihre beste Freundin Bettina Audiokassetten. Verpackt in ein Kuvert verschickt sie diese mit der Post. Sommerferien Anfang der 1990er Jahre, kurz nach der Wende in der brandenburgischen Provinz. Zwei Schulfreundinnen im Teenageralter. Anne wohnt mit ihrer Mutter im Plattenbau einer Kleinstadt. Bettina ist mit ihren Eltern ins Eigenheim aufs Dorf gezogen, wo Anne sie immer wieder besucht. Gemeinsam streifen sie durch die triste Landschaft, tauschen jugendliche Befindlichkeiten aus und rauchen heimlich in den Ruinen russischer Kasernen.
Die Typen aus der Elfen haben mal wieder so einen Affen gemacht am Sprungturm, ne? So affig. Und die Tussen haben Volleyball gespielt und die ganze Zeit darauf gewartet, dass sie schön viel Aufmerksamkeit bekommen.
Ja, was sonst, ne?
Die Langeweile ereignisloser Sommerferien. Es ist schwül heiß. Ein Sommer wie immer eigentlich. Doch der Mauerfall lässt gewohnte Strukturen bröckeln. Nichts scheint, wie es war. Und doch ist alles bekannt. Und Fremdenfeindlichkeit und Neonazis werden plötzlich Thema.
Ey, Zecke, was erwartet dich zu Hause?
Macht deine Mutter wenigstens beim Scheißen noch die Klotür zu, dass sie selbst dafür zu faul?
Im Sommer geht man raus, sagt Mutter, ist ein einstündiges Hörspiel der Dramaturgin Sabine Salzmann. Filmisch inszeniert als eindringlich akustische Nahaufnahme an Originalschauplätzen. Als roter Faden dient das Kassettentape.
Also los. Ich hänge schon den ganzen Abend am Ghetto-Blaster. Was für eine geile Erfindung. Aber statt dir wieder mal ein neues Mixtape zu machen, dachte ich, ich spreche dir heute einfach mal was aufs Band.
Im Grunde wird hier vom Heranwachsen zweier Jugendlicher mit verschiedenen Befindlichkeiten erzählt. Eine typische Coming-of-Age-Geschichte. Da ist die ängstliche Anne, die offensichtlich psychische Probleme hat, von der 2001 geborenen Schauspielerin Anthony Lawrence zurückhaltend gesprochen, während die abenteuerlustige Bettina, der Nell Sophia Korthals ihre selbstbewusste Stimme leiht, mehr Aufmerksamkeit und enge Freundschaft sucht. Als eine Party eskaliert, beginnt die Freundschaft der beiden Mädchen zu bröckeln.
Ach, geh doch tanzen.
Hä, bist du sauer oder so?
Glaubst du eigentlich alles, was man so rum erzählt?
Ich verstehe echt nur Bahnhof gerade.
Meine Mutter nimmt keine Pillen. Denkst du auch, die ist irre?
Das war doch nur eine Frage.
Als Anne dann auch noch überraschend mit ihren Eltern in den Urlaub fährt, bleibt Bettina allein zurück. Und obwohl sie weiterhin Tapes für ihre Freundin bespricht, erlebt sie fortan eigene Abenteuer.
Ey, in ein paar Tagen bist du also wieder da. Die Ferien sind fast rum. Und es ist doch noch ein richtig schöner Sommer für mich geworden.
Am Ende wechselt Anne die Schule und Bettina hat eine neue beste Freundin.
Für mich war es das.
Dann lege ich jetzt auf.
Sinnbildlich, toll umgesetzt. Das Ende der Freundschaft kommunizieren sie nicht mehr über Kassette, sondern über das Festnetz. Die Technik schreitet voran, das Leben geht weiter. Und das sind noch die Atmo-Aufnahmen. Scheinbar willkürlich aneinandergeschnitten erzählen sie mehr, als Worte sagen können. So klingt die Tristesse des Teenager-Daseins, die Entfremdung und Vereinzelung. Ein sehr hörenswertes Hörspiel.
Das Hörspiel Im Sommer geht man raus, sagt Mutter von Sabine Salzmann, ist beim Label Lauscher Lounge erschienen und kostet 12 Euro.